embodied. RevLab.
Was kann ich tun für den Frieden? Oder tue ich genug für den Frieden? Eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird von meinen Klientinnen und Klienten, eine Frage, die mich auch selbst beschäftigt. Die Schule des Friedens will diese und ähnliche Fragen beantworten, wahrscheinlich nicht abschließen, jedoch so klar und gründlich und sorgfältig wie möglich. Um der Ohnmacht entgegenzuwirken, die viele von uns lähmt. Organisiert hat diese Schule des Friedens Andreas Nufe. Er ist reformierter Pfarrer und Leiter vom Kloster Kappel. Das ist ein spiritueller Tagungsort in der Schweiz. Er persönlich atmet und singt als Friedensbeitrag. Und er war auch erst gerade auf der sogenannten Balkanroute unterwegs, um sich ein genaueres Bild, ein klareres Bild machen zu können davon, was denn dort geschieht. Die Balkanroute bezeichnet die zweithäufigste Route für Flüchtlinge in die EU. Mein Workshop an jenem Wochenende im Kloster Kappel heißt «Frieden beginnt im Körper». Just der Körper, der lange Zeit in den reformierten Kirchen vergessen gegangen ist und den wir bei Holy Embodied ins Zentrum stellen. Ins Zentrum stellen als Portal, um eben jene Inhalte direkt im Körper zu erleben, die von der Kanzel gepredigt werden. Ich bin Lila Sutter, Embodiment, also Verkörperungsexpertin, Theologin und Journalistin. Den Podcast Holy Embodied könnt ihr überall dort abonnieren, wo ihr ihn jetzt gerade hört. Merci, Andreas, dass du mit mir über Frieden sprichst heute.
Gerne.
Das ist eine Frage, die mir ganz, ganz oft begegnet in meiner Arbeit mit Menschen. Was kann ich denn tun, um für den Weltfrieden was beizutragen? Hast du da eine Antwort?
Tricky Frage. Die stellt man ja bei Misswahlen. Und die Missen müssen dann sagen, was sie tun für den Weltfrieden.
Stimmt.
Wahrscheinlich ist sie ein bisschen zu groß. Und deshalb macht sie ohnmächtig. Mhm. Ich würde mal sagen, die Welt aus spiritueller Sicht, aus theologischer Sicht ist schon zerbrochen. Ich kann da einfach das zur Kenntnis nehmen und dann schlafen oder nichts tun oder mich fragen, wo könnte ein ganz kleiner oder auch ein großer Ansatzpunkt für mich sein, wo ich sage, dort könnte ich vielleicht ein Stück kleine Frieden oder Heilung oder Verbesserung beitragen.
Ich habe eine Klientin, die mir diese Frage gestellt hatte, sagte so, ja, vielleicht müsste ich irgendwo, ich weiß nicht mehr, welches Land sie genannt hat, aber vielleicht müsste ich dorthin gehen und dann dort was tun, so wirklich, weißt du, irgendwie die Zelte aufstellen für die Menschen, die kein Obdach haben oder irgend sowas. Und wie du sagst, vielleicht ist es ein bisschen groß, ein bisschen, ja, es macht ohnmächtig. Was sind denn so die kleinen Dinge, die dann doch ein bisschen in Richtung Frieden so einen Impuls geben können?
Die Erfahrung zeigt ja, dass es am Schluss auch bei diesen ganz großen Fragen trotzdem immer wieder tausend Dinge zu tun gibt, die man wirklich tun kann, wenn man denn in diese Handlung, in diese körperliche Handlung hineinkommen möchte. Mhm. Ich war jetzt gerade in Bosnien und Kroatien, weil wir die Balkanroute wieder mal genauer beobachten wollten und habe so viele engagierte, es waren alles Frauen gesehen, die im ganz Kleinen da sind für Leute, die von der Polizei verprügelt werden, die zurückgewiesen werden dauernd von dieser europäischen Grenze, die kochen, die Essen ausgeben, die Schuhe verteilen, die Leibchen verteilen, die zuhören, die sogar Wunden verbinden. Und ich glaube, das gibt's eigentlich in jedem Ort, wo Konflikte sind, wo sogar Kriege sind, gibt es immer diese Menschen, die dann das andere tun.
Wenn du sagst, wir wollten diese Balkanroute etwas genauer wieder untersuchen, was meinst du damit?
Wir waren eine Gruppe von 6 Leuten, katholisch reformiert, so Kirchenleute, und haben gesagt, wir gehen Ja, an die Außengrenze Europas und besuchen NGOs, Personen, sprechen mit Flüchtlingen. Das ist einfach ein Beispiel, wo ich jetzt vorletzte Woche gesehen habe, es gibt so viele Leute in diesen Dörfern, auf der Straße, die wahnsinnig harte Knochenarbeit tun, die aber ganz wichtig ist.
Ja, voll. Was sagst du jetzt, wenn das jemand hört und sofort das schlechte Gewissen hat? Also ich zum Beispiel, denke, shit, ich bin nie nirgendwo und koche für niemand.
Die große weltpolitische Lage, glaube ich, die macht wirklich ganz viele Menschen in Europa sehr ohnmächtig, weil man sieht, Gaza-Konflikt, was soll ich jetzt? Nicht mal die Schweiz hat irgendeinen Hebel. Und ich glaube, es ist gut, mit diesem Gefühl sorgfältig umzugehen und auch genau hinzuschauen, woher kommt meine Ohnmacht? Und manchmal habe ich den Eindruck, die Ohnmacht kommt daher, dass ich nicht so ganz genau hingeschaut habe und nicht so die Details sehen kann oder hören kann, weil die auch nicht so im Narrativ sind. Die Nachrichten dauern 5 Minuten, dann kommt die nächste Sendung und dann stehe ich so ein bisschen da oder sitze da und denke so. Und deshalb glaube ich eben, wenn du näher hinschaust, sowohl in der Ukraine wie in Russland, wie in Israel, wie in Gaza, gibt's wahrscheinlich 100.000 Möglichkeiten, wo man sich engagieren möchte, wenn man das will. Ich finde aber auch nicht, dass man das muss. Man kann auch sagen, ich bete für den Frieden. Das finde ich mindestens so wichtig und vieles anderes.
Ja, manchmal ist ja auch so ein Aktivismus, sage ich jetzt mal, gar nicht unbedingt. Kommt das eine Motivation, die vielleicht gar nicht unbedingt so hilfreich ist?
Absolut.
Du organisierst ja diese Tagung Schule des Friedens im Kloster Kappel Ende September. Wir setzen den Link in die Shownotes auf jeden Fall, sodass ihr auch alle kommen könnt, Hörerinnen und Hörer von Holy Embodied. Obwohl es hat gar nicht mehr so viele Zimmer, habe ich gehört.
Warmly welcome.
Ja, wir können auch Zelte aufschlagen vielleicht.
Natürlich.
Was wird dort so als Instrument oder eben so als Gegenmittel zur Ohnmacht präsentiert?
Wir nennen es Schule des Friedens, weil ein Eindruck entstanden ist, wir müssen den Frieden immer wieder einüben, im ganz, ganz, ganz Kleinen. Ich für mich selbst, mit mir selbst, mit meiner Familie, in meiner Beziehung, aber auch in meinem Dorf, in meinem Arbeitsplatz, bis ins ganz Große, in die Politik hinein, auf die Weltbühne sogar, wenn man auf die Weltbühne gehen möchte. Anderer wichtiger Punkt für uns ist ein bisschen die Sprache. Wir haben den Eindruck, dass die pazifistische Bewegung, die nach dem Kalten Krieg oder während dem Kalten Krieg entstanden ist, ein wenig die Sprache verloren hat. Wenn ich heute zum Beispiel jetzt auf der politischen Bühne sage, ich bin dagegen, dass wir aufrüsten in Europa, weil Aufrüstung hat noch nie was gebracht, dann werde ich ein bisschen belächelt. Und ich stehe ein bisschen naiv da, weil die Mehrheit der Bevölkerung sagt, was träumst du denn? Siehst du nicht, dass das sehr gefährlich ist? Wir müssen doch unbedingt die Aggressoren in Schach halten. Und deshalb ist eine der großen Fragen, welche Sprache, welche Worte, welche Sätze brauchen wir, um den Friedenswunsch, den alle haben, so zu formulieren, dass wir sagen, okay, das können wir ernst meinen.
Es ist ein bisschen so, oder so scheint es mir zumindest, dass diese Friedensbewegung, die, keine Ahnung, sagen wir in den 68er Jahren, super laut, super präsent war, ist ein bisschen eingeschlafen. Und heute ist so, ja, man muss halt. Jetzt hat es halt die Kriege, ja, nur eine große Resignation.
So kommt es rüber. Und eine Frage bei dieser Tagung ist, stimmt das überhaupt? Ist es so? Sind wir alle ein bisschen eingeschlafen? Oder was ist eigentlich los?
Ja.
Und eine andere Frage ist auch, war das früher wirklich anders? Oder unsere Vorfahren, wie haben die das denn gemacht? Die haben ja Friedensmärsche organisiert oder so. Vielleicht brauchen wir auch ein Plenum, nicht nur die Ateliers. Am Abend wird es ein Plenum geben, wo wir uns gegenseitig fragen, okay, sollen wir jetzt einfach alle wieder nach Hause gehen? Sollen wir einfach alle beten? Sollen wir Texte schreiben?
Ja.
Sollen wir Schulen gründen? So, ich glaube, es gibt jetzt nicht so die Antwort. Meine Ahnung ist, es wird viele Antworten geben und ich glaube, das ist auch das Vielversprechendste. Mhm. Vielleicht viele Antworten, die man aber voneinander hört und wo man vielleicht sogar in eine Bewegung hineinkommt und sagt, also so wenige, so leise sind wir jetzt auch nicht, mhm. so resigniert sind wir auch nicht. So, das Gefühl der Resignation braucht manchmal auch wie ein Gegengefühl. Mhm. So.
Ja, und das ist ja genau das, oder was nehmen die Teilnehmenden dann mit nach Hause oder wie geschieht der Transfer in den Alltag? Weil dort macht es ja dann den Unterschied, würde ich jetzt mal behaupten.
Das ist das eine. Es werden Leute kommen aus Palästina und aus Israel. Es werden Leute kommen aus der Ukraine und aus Russland, mhm. aus Afghanistan, aus Iran. Und im Vorfeld habe ich schon gemerkt, es gibt ein sehr großes Bedürfnis nach Information. Mhm. Sie möchten sagen, hey, liebe Schweizerinnen und Schweizer, ganz viele Dinge wisst ihr einfach nicht. Wir ja. möchten euch das unbedingt erzählen. Und es gibt 1000 Hebel und die Hebel sind 1, 2, 3, 4. Dann beginnen sie gleich aufzuzählen. Mhm. Und die Hälfte dieser Hebel habe ich gar noch nie so richtig, so jetzt, ich habe es schon gehört, aber ich habe es nicht für mich wahrgenommen, dass es schon als Person, als Gruppe, als Organisation oder sogar als Land, als Schweiz schon Hebel gibt, die wir noch ein bisschen mehr für den Frieden in Bewegung setzen könnten.
Zum Beispiel?
Die eine Ebene bei Palästina, das ist den AktivistInnen aus Solidarity Palestine wichtig, ist die Haltung unserer Regierung gegenüber Israel und gegenüber der Anerkennung von Palästina. Mhm, da ist ja. auch schon viel geschehen. Ja. Mehr als ich wusste, bevor ich die Tagung organisierte. Der Bundesrat hat mehr gesagt, als ich gehört hatte. Mhm, mh. Auch das Parlament hat mehr gesagt, als ich jetzt so auf den ersten Blick wahrgenommen habe, weil ich auch gar nicht so die ganze Zeit hatte, um mir das alles nochmals ein bisschen vor die Augen führen zu lassen. Und bestimmt wird es ein Teil sein, vor allem am Samstagmorgen. Nochmals, was ist eigentlich los?
So. Ja, du hast es vorhin genannt, dass wir haben gar nicht so, wir haben nicht alle Details und manchmal habe ich das Gefühl, es ist auch so ein Shit, wenn ich all die Details sehe, dann ist es ja wie noch schlimmer, was wahrscheinlich nicht unbedingt stimmt oder vielleicht schon, ich weiß es nicht, aber so dieses, ein bisschen ein Unwillen, sich überhaupt so ganz genau mit der Thematik auseinanderzusetzen, weil ich glaube, oder so geht's mir zumindest, dann fühle ich mich noch mehr angesprochen, habe ich noch mehr das Gefühl, hey, komm jetzt aber wirklich. Was machst denn du jetzt genau?
Das ist das eine. Aber ich glaube, Ohnmacht entsteht ja auch dadurch, dass etwas so groß ist und ja. ich kann gar nichts mehr tun. Ich kann nicht mehr richtig denken, nicht mehr richtig fühlen. Ich bin einfach ohnmächtig. Mhm. Und diesem Gefühl begegnet man wahrscheinlich schon, indem man sagt, okay, jetzt schauen wir nochmals genauer hin.
Ja.
Also was ist genau das Problem? Okay, das. Und dann muss nicht alles Aktivismus sein, was man tun kann. Eben, ich finde zum Beispiel Gedichte schreiben, Lieder komponieren, Gebete beten, das ist alles total wichtig. Das ist genauso wichtig wie Essen kochen und Blumen säen und Dialoge fördern und für Demokratie einstehen. Es gibt tausend wahrscheinlich, ich würde jetzt nicht sagen Aktivitäten, aber Möglichkeiten, wie ich aus dieser Ohnmacht mich herausbewege und sage, nein, einen Teil gestalte ich mit. Und dann braucht es vielleicht so irgendwann, wie effizient ist ein Teil? Mhm. Was bringt das jetzt wem?
Genau.
Und vielleicht auch so, das muss man sich, glaube ich, dann gefallen lassen, wie relevant ist mein Beitrag? Und auf der anderen Seite dann sofort gleich auch, hey, alle sind wichtig.
Ja.
Bitte nicht gegeneinander ausspielen, sondern der ganze Blumenstrauß muss da sein.
So. Mhm. Ich darf an diesem Wochenende auch ein Atelier anbieten.
Freue ich mich schon drauf.
Der Friede beginnt im Körper, weil ich bin zu 1000% davon überzeugt, dass wenn du im Krieg bist mit dir selbst und mit deinem Körper, dann ist das schon, das ist die Wurzel vom ganzen Schlamassel. Und wenn wir dort irgendwie das ein bisschen entspannen können, dann ist schon mega viel getan. Aber das scheint so, oder so aufs erste Hinhören scheint das so, ja, aber also, wie ist jetzt das mit dem Weltfrieden verbunden? Aber ich bin mega gespannt auf die Resonanz, die das dann haben wird, weil es ist manchmal auch einfach so, dass die Thematik Frieden ins Externe zu projizieren, zu sagen, eben es ist, wenn ich nicht dort bin und nicht die Zelte aufstelle, dann ist es, oder ich muss dort sein und die Zelte aufstellen, ich muss dort sein und das Essen kochen, das ist der wahre Beitrag. Und wie es in mir selbst drin aussieht, wie ich mit mir umgehe, wie ich mit dem Körper umgehe, ist das egal, da kann ich weiterhin Krieg führen. Und ich glaube nicht.
Ich glaube, es gibt immer diese Spannung. Die einen sagen, der Friede beginnt bei dir persönlich, ganz, ganz, ganz persönlich. Die anderen sagen, hör mal mit dem auf. Das ist ja lächerlich. Was soll das denn? Beide haben recht, glaube ich. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, es kommt ganz stark auf die Haltung an. Ich kann ja Körperarbeit machen, einfach für mich, als privates Wellness, für mein Superheil. Ich kann das auch als Aktivist. Ich kann auch mein privates Bedürfnis zu helfen, so ausleben und wie halb wahnsinnig Zelte aufstellen und mache es eigentlich immer für mich, weil ich möchte unbedingt helfen. Ich bin dann auch in einer Mehrposition. Mhm. Ich bin dann der Nette. Ich bin ja für die anderen da. Diese Haltung, glaube ich, ist immer ein bisschen schwierig und es ist eigentlich eine ähnliche Haltung, sei es jetzt in einem Yoga, in einer Spiritualität oder in einer Aktivität mit anderen zusammen. Und ich denke, es hilft, wenn ich das versuche umzukehren und zu sagen, das mache ich nicht einfach für mich. Mhm. Ich bin ein Teil davon, aber ich mache es, weil die Welt das braucht, weil die Schöpfung das braucht, weil andere Menschen das brauchen und ich stehe so wie in einem Dienst oder ich stehe in einem Verhältnis, in Beziehung. Und wenn ich das so mache, glaube ich, öffnet sich dann immer ganz viel. Mhm. Sowohl beim Yoga, wie beim Gebet, wie beim, wenn ich aufs Feld hinausgehe und sagen wir jetzt eben Zelte aufbaue. Mhm. So.
Ja, so aus meiner Perspektive ist dann auch, wer bist du denn, wenn nicht auch die Schöpfung? Also, das hat keine Trennlinie. Schöpfung genau. Und du.
Genau. Ich sage dir ein Beispiel von diesem Besuch in der Balkanroute, was sehr viel Konflikt, sehr viel Gewalt vor Ort ist, aber auch im Hintergrund. Die Leute kommen aus Kriegen. Es gibt auch auf der Balkanroute selber sowas wie ein Krieg. Mhm. Das ist alles sehr gewalttätig. Diese ganze Grenze ist total gewalttätig. Die Polizei, die Staaten, ganz Europa ist eine riesige Gewaltakt gegen außen.
Wow.
Gut. Wenn ich da bin, brauche ich wirklich eine gewisse Ruhe. Ich muss ein bisschen schauen, dass ich auch bei mir bleibe, dass ich eben nicht in einen Aktivismus verfalle. Wir haben viel Kritik gehört von einer bosnischen NGO, eine Frau, die das leitet, sagt, es gibt junge Aktivisten, übermotivierte aus Europa, die schaden enorm, weil sie Dinge tun, die sie am Schluss nicht verantworten oder kontrollieren und in Bosnien müssen sie das alles ausessen. Wenn ich dort stehe, kann ich auch sehr schnell maternalistisch oder paternalistisch werden oder besserwisserisch, zum Beispiel gegenüber lokalen NGOs oder gegenüber Menschen, die auf der Flucht sind. Mhm. Und deshalb glaube ich, diese Haltung, ich brauche den Frieden in meinem Körper, in meiner Seele, dann kann ich diese Reise tun, dann kann ich erstmal diesen Menschen begegnen, zuhören. Vielleicht merke ich dann, ich kann eigentlich gar nicht jetzt etwas tun. Ich bin auch hier, um die Ohnmacht auszuhalten. Es ist vielleicht auch irgendwann einmal ein Satz oder eine Stunde oder ein Monat, der so ist. Mhm. Und deshalb glaube ich schon, dass das wichtig ist, wie ich wohin gehe und wie ich was tue, denke, fühle.
Wie gelingt es denn dir, so in so einer Situation eben bei dir zu bleiben? Den Frieden in dir zu spüren.
Jetzt ganz persönlich?
Ja.
Gut, ich habe als junger Mensch viel Sport gemacht und von daher ist die Körperhaltung ist für mich jetzt persönlich sehr wichtig, der Atem und für mich die Augen. Ich muss manchmal entweder die Augen ein bisschen schließen im Bus oder ich muss manchmal so ins Leere schauen, weil dann meine Augen sich so wie entspannen und ich habe so eine Atem, sag mal, das ist ein privates Atem, Das mich sehr beruhigt. Das,
ein privates Atem, was? Eine Übung oder
es ist so
ein
wie eine Übung,
ein
aber
Mantra.
Ich kann es dir, ja, also ich mache das sehr viel im Tram oder im Zug, wenn ich merke, jetzt bekomme ich ein bisschen Kopfweh oder ja. Ich weiß, jeder, ich glaube, jeder hat so seine Strategie. Mhm. Bei mir ist es das. Und es gibt eine bestimmte Art, wie ich mich hinlege, das entspannt mich sehr und das muss ich manchmal machen. Wenn ich spüre, jetzt verkrampft sich etwas und dann höre ich zum Beispiel mit den falschen Ohren, dann muss ich so wie das, muss ich das machen. So.
Was meinst du mit den falschen Ohren?
Es gibt ja verschiedene Arten, wie man zuhört und ein falsches Zuhören ist jenes, das nicht empathisch ist, sondern zum Beispiel bemitleidend oder bevormundend oder auch ein bisschen vorurteilshaft. Mir passiert das, es waren da drei Männer aus Marokko, 19. Sie haben so ausgesehen wie Lausbuben. Sie waren auch nicht so ganz anständig. Sie waren auch ein bisschen zu macho, breitbeinig. Und dann geht mir so, muss ich zugeben, durch den Kopf, Jungs, was macht ihr jetzt da genau? Was wollt ihr? Und dieser Gedanke ist giftig. Den muss ich zuerst mal weglegen, weil ich kenne sie ja gar nicht. Es könnte sein, dass sie leicht Gift verstreuen, leicht toxisch sind. Aber das muss ich weder beurteilen, noch weiß ich das, weil ich rede 10 Minuten mit ihnen. Das heißt, ich muss wie hey, langsam. Und das ist auch 10 Minuten später. Ich habe gemerkt, Andreas, die sind nicht so.
Also die falschen Ohren sind wie die Ohren, die schon mit einer Geschichte quasi an eine Situation herankommen. Und
mit meinem eigenen
meinen,
Bild, genau.
Was da jetzt
genau.
da ist.
Jetzt bei diesem Beispiel, und das ist mir jetzt am nächsten, Sie sagen, das Ganze an der Grenze heißt The Game. Und we go to the game as one team. Man geht immer wieder zum Game. Meistens kommt man gar nicht durch, einige schon. Die finden die Lücke und sind dann irgendwann in Kroatien, wenn sie Glück haben, in Italien oder in Slowenien, Österreich. Ganz viele nicht. Und diese Jungs haben mir dann alle ihre Narben gezeigt, an den Armen, auf dem Rücken, richtig große Narben, richtig krass. Natürlich wirst du dann ein Schlitzohr. Natürlich wirst du dann ein bisschen breitbeinig, weil du musst schnell rennen. Du musst auch im richtigen Moment dich verteidigen oder nichts tun. Oder? Alle NGOs sagen, rennt ja nicht davon, wenn die Polizei kommt. Bleibt einfach stehen. So. Sonst jagen sie die Hunde hinterher oder rennen euch nach und so. Das sind so Dinge, in Konfliktsituationen im Leben, wo ich immer denke, eben, ich kann verschieden hören, ich kann verschieden schauen und es lohnt sich immer wieder genau zu schauen, genau zu hören, auch mir die Zeit zu nehmen. Und Schule des Friedens hat meiner Meinung nach auch damit zu tun.
Mit diesem Hören?
Mit allen diesen Aspekten, ja.
Ja.
Auch mit dem genau Hören, weil ich mir davon verspreche, dass die Ohnmacht ein bisschen kleiner wird.
Ist es das erste Mal, dass du so eine Tagung organisierst oder bist du schon länger mit dieser Schule unterwegs?
Tagungen und Events habe ich schon ganz viele organisiert im Leben, aber zum Friedensthema noch nie.
Aber du persönlich bist länger mit dem Thema unterwegs. Höre ich das richtig oder spüre ich das richtig?
Ich glaube, so wie wir alle. Also ich glaube, das ist so ein Thema. Also ja, mich beschäftigt das schon recht lange, aber ich nehme viele, viele, viele Menschen wahr, die das auch beschäftigt und die das auch umtreibt.
Muss man so als Theologe oder Pfarrer, muss man dann mit dem Thema Frieden unterwegs sein? Gehört das wirklich dazu oder nicht unbedingt?
Ich kann mir nicht vorstellen, wie man dieses Thema ausklammern könnte. Friede sei mit euch, gehört so the one and only, also fürchte dich nicht, hab keine Angst. So diese Grundsätze, das sind spirituelle, theologische Grundsätze. Wenn man die nicht hat, weiß ich jetzt nicht genau, was man dann. Jedes Haus wünscht sich Frieden, jede Person wünscht sich Frieden. Das ist deine Ursehnsucht durch alle Jahrhunderte. Das ist
eigentlich schon, ja. Aber es ist so einfach übertüncht dann auch mit irgendwie all diesen anderen Wünschen.
Schon, aber ich glaube jetzt, der Wunsch, Frieden in der Familie, in der Beziehung zu haben, glaube ich, der ist extrem viel größer als der Wunsch nach dem neuesten Computergame oder deinem tollen Privatauto oder so. Ich glaube, es ist schon eine andere Kategorie und eine Tiefe, die zum Menschsein, vielleicht zur ganzen Schöpfung dazugehört.
Wie fühlt es sich für dich an, wenn du diesen Frieden spürst? Kannst du das beschreiben?
Natürlich gut. Ich habe am Anfang betont, den Frieden gibt es nicht einfach so. Also die Welt ist zerbrochen, die Welt ist zerrissen und ich kann sie auch nicht einfach heilen. Mhm. Das wäre eine maßlose Überforderung und auch eine schräge theologische Ausrichtung. Aber für mich selbst, wenn ich spüre, es entsteht ein Dialog oder es entsteht ein Verständnis oder ich habe jetzt die Ruhe, für mich selbst, das fühlt sich immer gut an.
Mhm. Gut ist so ein Wort, oder kann man auch, das kann man verstehen, wie man möchte, das kann man fühlen, wie man möchte. Mhm. ich kann vielleicht meine Worte reingeben. Wenn ich Frieden spüre, hat es immer eine Qualität von Expansion, so ein Ausbreiten, es hat viel Platz. Es ist ruhig, hast du auch gesagt. Es ist irgendwie gut, so wie es ist, auch in der Zerbrochenheit, auch im, wie soll ich sagen, der Schmerz ist da nicht ausgeschlossen, er gehört dazu. Es hat so eine inklusive Qualität auch. Und manchmal ist dann dieser Friede, der ist dann eben nicht so wie, sage ich jetzt mal, mein Kopf sich das ausdenken würde, oder? Mein Kopf, der denkt vielleicht, ja, Frieden heißt nur noch Harmonie und alle sind nur noch irgendwie lieb miteinander und die Tiere fressen sich nicht mehr gegenseitig, so das verklärte Ding. Und das hat wenig mit echtem Frieden zu tun, meiner Erfahrung nach.
Glaube ich auch. Kennst du das, dass du so das spürst, wie wenn der Körper so sich zerfließt. Mhm. So. Mhm. Das finde ich ist so ein Gefühl. Mhm. Wenn der Puls so ganz tief runtergeht, gibt es so, ich werde ein See oder ich werde ein Teich. So. Mhm.
Eben, und dann ist es ja schwierig, irgendwie Grenzen zu ziehen zum, in Anführungszeichen, Rest der Schöpfung. Weil dann, wenn du der See bist, dann wo hört er auf? Wo beginnt er? I don't know.
Genau. Und das ist, also wenn ich das so habe, das geht, dauert auch nicht so lange. Es ist einfach ein Moment. Und ich würde es auch nicht mit Harmonie bezeichnen. Mm-mm. Es ist einfach ganz ruhig. Mm-hmm. Oder eben, ich spüre, mein Puls ist tief. Mm-hmm. Und meine Gedanken sind nicht pulsierend. Oder es ist nicht...
Ja, und dann dort, so in diesem, sagen wir mal, Zustand, dann zu sehen, ah, der Schmerz, der gehört dazu, oder meine eigenen Wunden, die gehören dazu, und dem Schmerz oder den Wunden dann so von dort aus zu begegnen, das ist etwas, was dann, finde ich, erfahre ich, wie den Frieden noch stärkt oder da noch mehr, wie soll man dem sagen, Heilung reinbringt. Mhm. Um dieses große Wort zu benutzen. Mhm.
Das finde ich schon auch Heilung oder auch eine gewisse Ruhe. Mhm. Und manchmal finde ich, es gibt auch eine gewisse Schärfe im Denken oder eine gewisse Klarheit. Das würde ich wieder Ohnmacht so ein bisschen gegenübersetzen. Ja. Weil ich werde klarer, ich werde genauer, ich werde schärfer in meinem Denken. Mhm. Dann sehe ich, also so wenig kann ich jetzt auch nicht tun. Ich kann schon meinen kleinen Beitrag so dazu leisten, damit vielleicht irgendwo Frieden wächst. So.
Mhm. Also das Gegengewicht oder das Gegenmittel zur Ohnmacht, Klarheit, das mag ich sehr. Und hast du so für dich in deinem persönlichen Alltag diese kleinen Dinge, die du in Anführungszeichen tust, die du als friedensfördernd empfindest, oder?
Also ich finde schon, ich rede sehr wenig darüber, weil ich das wie ein bisschen komisch finde, aber eben das eine ist für mich jetzt persönlich atmen, hinlegen. Ich gehe zum Beispiel sehr gerne in die Klosterkirche, weil weil ich die einfach, es hat einfach eine tolle Atmosphäre. Meistens singe ich da, aber nicht so lang und auch nicht, es muss auch nicht unbedingt sein. Und dann auf der intellektuellen Ebene gibt es mir Frieden, wenn ich ein bisschen meinen Hunger stillen kann, wenn ich mir Zeit nehme, eben mich zu informieren. Mhm. Oder auf der emotionalen Ebene, wenn ich mich auch ein bisschen zwinge in eine gewisse Disziplin und sagen, du musst jetzt halt zuhören. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Mhm. Oder es dauert irgendwie ein bisschen zu lange. Aber ich versuche schon, das wahrscheinlich recht schlecht, aber ich versuche das manchmal auch so ein bisschen umzusetzen. Ja.
Ja. Oh, ich mag an deinen Beispielen, dass nichts davon ist irgendwie, keine Ahnung, so die üblichen verdächtigen Dinge, die man da meinen könnte, tun zu müssen.
Also das finde ich auch sehr friedensfördernd, in den Hühnerstall gehen im Klosterkappel und die Hühner hören. Das finde ich extrem beruhigend. Kennst du das? Die Hühner haben sie, wenn sie sich wieder beruhigt haben, wenn du kommst, machen sie so einen Ton.
Mhm. So. Ich kenne Hühner nicht gut genug, leider.
Das finde ich zum Beispiel sehr friedensfördernd.
Ja. Sehr schön. Merci vielmal. Ich glaube, wir haben ein schönes Sammelsurium an Dingen, die man tun oder eben nicht tun kann, um ja, dieser Ohnmacht, die viele von uns verspüren, etwas entgegensetzen zu können.
Danke dir für das Gespräch. Merci. Und ich freue mich auf die Schule mit deinem Atelier.
Ich mich auch, mega fest. Den Link zu dieser Schule des Friedens findet ihr in den Shownotes zum Podcast oder via klosterkappel.ch. Vielleicht sehen wir uns an dieser Tagung oder dann auch bei einem der Holy Embodied Wochenenden, die ebenfalls im Klosterkappel stattfinden werden, die ihr auch über klosterkappel.ch finden könnt. Ich freue mich sowieso, euch hier oder dort, wann auch immer, zu begegnen. Merci vielmals fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. RevLab.